Jetzt möchte ich den Tobias Klei herzlich willkommen heißen. Schön, dass er uns heute den Hauptvortrag hält. Weil wir uns auch heute erst getroffen haben, möchte ich dich einfach kurz nach vorne bitten, dir drei Fragen stellen, damit wir alle dich ein bisschen kennenlernen können. Tobias, was machst du außerhalb von der Jumiko so? Von wo bist du angereist?
Von der Langensteinbacher Höhe. Also gleich nebendran. Und ich weiß, ich habe das schon gemerkt, viele meinen noch, wir seien noch am Tauernhof. Aber wir sind nicht mehr am Tauernhof in Österreich. Wir waren schon die letzten sieben Jahre Missionare der Kontaktmission und die haben uns ausgeliehen an den Tauernhof. Und da sich da aber sehr viel verändert hat am Tauernhof, sind wir jetzt auch nicht mehr am Tauernhof, sondern sind weiterhin Missionare der Kontaktmission und wohnen jetzt hier im schönen Süddeutschland.
Habe ich auch wieder was gelernt. Zweite Frage, ich habe gehört, du bist verheiratet, hast Familie. Sag doch dazu kurz was.
Also ich bin glücklich verheiratet. Meine Frau, die ist aus Amerika, Elizabeth heißt sie, aus Tennessee. Und wir haben jetzt schon 5 Kinder. Wobei ich dazu sagen muss, das Älteste ist 7. Ja? Also wir sind echt eine glückliche Familie, uns wird es nie langweilig.
Glaube ich sofort, ich habe ein Kind. Und so kurz nach dem Jahreswechsel darf man auch noch so rückblickende Fragen stellen. Was war denn 2014 so ein wichtiges geistliches Thema für dich?
Also das Jahr 2014 war für uns ein sehr herausforderndes Jahr, weil eben die langjährige Arbeit am Tauernhof, ist beendet worden und wir sind nach Deutschland gezogen, haben gleichzeitig noch das 5. Kind dann gekriegt. Und es hat sehr, sehr viel sich verändert in unserem Leben. Es gibt unglaublich viele Themen, die mich sehr angesprochen haben in dem Jahr 2014. Und das mich wahrscheinlich am meisten ins Nachdenken geprägt hat, das ist das Thema, das ich heute Morgen habe. Also ich sage da gleich noch mehr dazu.
Du darfst sofort weitermachen. Dankeschön.
Also das muss ich erst mal fragen, wenn du in diesen Raum reingekommen bist, dann entweder, weil du begeisterter Skifahrer bist wahrscheinlich, oder weil sonst wo kein Platz mehr gab. Wer von euch weiß denn nicht, was eine schwarze Piste ist? Also du brauchst dich da jetzt nicht dumm fühlen, streck ruhig mal. Ja okay, das sind doch schon ein paar. Also das schwarze Piste, das dreht sich ums Skifahren, weil eben dort, als wir in Österreich gelebt haben, am Tauernhof gearbeitet haben, da war ein Teil eben das Skifahren von der Arbeit, die ich gemacht habe. Und die Pisten in Österreich sind eingeteilt in verschiedene Farben. Da gibt es mal die blaue Piste, das ist so die einfache Piste. Dann gibt es die rote Piste, das ist so mittendrin. Und dann gibt es eben diese schwarze Piste und die ist halt steil. Da gibt es unterschiedliche schwarze auch noch. Aber dieses Thema für heute Morgen ist ja auf der schwarzen Piste deines Lebens. Du musst langsamer werden, um zum Nachdenken zu kommen. Und ich habe schon gedacht, es ist wirklich ironisch, dass sie mir das Thema gegeben haben. Ich hätte schon auch sagen können, ja, will ich nicht machen. Da hätten sie mir vielleicht ein anderes Thema gegeben. Aber gedacht, da wird Gott schon irgendwas damit vorhaben. Und ich habe wirklich viel gelernt dabei, das Thema vorzubereiten, persönlich. Wie gesagt, in den letzten Jahren haben wir in Schladming gelebt. Und eine meiner Aufgaben war es auch, als Skilehrer zu arbeiten im Winter. Also jeden Tag Leute Skifahren beizubringen. Und das Vorrecht, das ich da hatte, war, dass ich oft mit sehr guten Skifahrern unterwegs war. Das heißt, wir haben die so ein bisschen eingeteilt, die haben da so ein bisschen vorgefahren. Und dann haben wir die eingeteilt in Skigruppen, wo sie zusammenpassen vom skifahrerischen Können her. Und mein Hauptziel war sowieso immer nur über Jesus zu reden mit den Leuten. Aber dann haben wir ihnen halt das Skifahren auch noch beigebracht. Und wenn die dann so vorgefahren sind, dann habe ich schon gemerkt, es sind relativ gute Skifahrer. Und manchmal hat sich für mich die Frage gestellt, was soll ich denn überhaupt noch beibringen? Und auf der Piste hat es tatsächlich oft so ausgesehen, ja, die fahren super Ski. Aber wir sind dann immer gleich ins Gelände gefahren. Und da war dann vieles auf einmal anders. So auf der Piste sind sie so elegant in kurzen Schwüngen da runtergekommen, ganz locker und verspielt. Und dann, wenn man ins Gelände geht, da hat man auf einmal gemerkt, viele grundlegende Dinge vom Skifahren, die waren gar nicht vorhanden. Zum Beispiel, wie man die Ski belastet. Oder mit dem Hüftknick. Jeder, der Skifahren kennt, kennt auch das Wort Hüftknick, gell? Auf Englisch Angulation. Das ist das Wort, das ist nie falsch, wenn man es anwendet als Skilehrer. Da ist immer was falsch damit. Und da haben wir gleich gemerkt, viele grundlegende Dinge, die sind da gar nicht da. Und relativ häufig haben wir dann festgestellt, zusammen mit den Leuten, mit denen ich da gefahren bin, es ist so einfach, auf einer schönen ebenen Piste einen Eindruck zu hinterlassen. Sich gut darzustellen, zu präsentieren. Aber was ist, wenn es beim Skifahren mal ein bisschen rauer wird? Zum Gelände. Schlechtschnee, verspurter Schnee. So Hügel wie Buckelpiste. Und lauter solche Sachen. Was bleibt da noch da? Von dem ganzen Imposanten. Und ich habe gemerkt, damals als Skilehrer, die größte Herausforderung für mich als Skilehrer war es wirklich, wie behandelst du Leute, die überzeugt davon sind, dass sie gut Skifahren können, die auch sehr gut überall runterkommen, außer halt im Gelände, und die sehr schnell fahren und die sehr viele Erfahrungen haben. Wie erklärst du denn das jetzt, dass der eigentliche grundlegende Problem ist? Weil beim schnellen Skifahren ist es einfach so, die Bewegungsabläufe kommen so schnell hintereinander, du hast da gar keine Zeit, darüber nachzudenken, was du jetzt getan hast. Und was du eigentlich tun musst, ist, du musst wieder ganz zurückgehen an den Anfang. Zum Schneepflugfahren. Das ist furchtbar anstrengend und man merkt, selbst die besten Skifahrer können es nicht. Und beim Schneepflugfahren, es ist zwar relativ anstrengend und nervig, aber eins ist phänomenal dabei, das passiert so langsam, was du da tust beim Skifahren, mit dem Belastungswechsel und wie du das Gewicht verlagerst und wo das Gewicht überhaupt ist und so weiter. Du kannst es wirklich nachvollziehen. Du kommst zum Nachdenken darüber, was ist eigentlich falsch gewesen dort im Gelände, was ist da schiefgelaufen? Manche Leute, die haben dann so Aha-Erlebnisse gehabt, die haben gemerkt, ja, das hat mir gut getan, mal langsamer zu werden. Aber weißt du was, bei ganz vielen Skifahrern habe ich gemerkt, ist doch völlig egal, welche Technik ich habe, Hauptsache ich habe Spaß. Ist doch völlig egal, ob ich da richtig runterkomme oder nicht. Hauptsache, ich kann so schnell wie möglich da runterbrettern. Und ich kann auch meinen teuer erstandenen Skipass so gut wie möglich ausnutzen. Ich will ja da nicht wie rumkriechen. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe die voll nachvollziehen können. Ich bin auch so ein Typ. Was juckt es denn, wenn da die falsche Technik dabei ist? Hauptsache, es macht Spaß. Hauptsache, es geht was ab. Hauptsache, es läuft was. Tempo verringern. Runter vom Gas. Nachdenken darüber, vielleicht sogar Fehler korrigieren, umlernen. Ja, ich weiß nicht, wie es sich jetzt für dich anhört, aber für mich hört sich nicht sehr attraktiv an. Ist es auch nicht. Das ist harte Arbeit. Und weißt du was? Es erfordert die Bereitschaft zur Veränderung. Die Bereitschaft, sich vielleicht selber einzugestehen, dass man zwar jahrelang Ski gefahren ist, aber vielleicht nie die richtige Technik gelernt hat. Und die Frage ist, warum sollte man sich das antun? Im Urlaub. Jetzt ist ja das Thema heute, du musst langsamer werden, um zum Nachdenken zu kommen. Im Leben. Ich denke, man kann sagen, wir leben in der schnelllebigsten Zeit, die es jemals gegeben hat. Vielleicht wird es noch schneller. Keine Ahnung. Aber von dem, was bis jetzt da war in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, leben wir in der schnelllebigsten Zeit. Einfach mal so ein paar Dinge. Vor der Industrialisierung haben wir 5.000 bis 10.000 Worte gehört und gesprochen am Tag. Heute sind es ungefähr 50.000. Also es ist viel, viel schneller geworden. Du redest schneller, du redest mehr und du hörst auch schneller. Oder weniger, oder wie auch immer. Also es dreht sich eigentlich alles nur um eins. Schneller, besser, mehr und mich natürlich. Eine andere Sache, die mir auch so aufgefallen ist, vor ein paar Jahren haben wirklich nur die gemeint, zu studieren oder studieren zu müssen, die ganz schlau sind. Heutzutage studiert eigentlich jeder. Und wenn du nicht studierst, dann bist du schon komisch oder fast schon unterprivilegiert oder was auch immer. Es ist besser geworden und es mehr aus Augen der Gesellschaft. Ich habe auch gemerkt, in der Antike zum Beispiel sind nur Pilger gereist. Dann irgendwann mal die Geschäftsleute. Und heute reist jeder ständig überall hin und jederzeit. Es hat sich sehr viel verändert. Die Welt dreht sich viel, viel schneller, ist viel, viel kleiner geworden in dem Sinn. Ich habe jetzt auch gemerkt, weil erst Weihnachten war, vor ein paar Jahrhunderten, da haben eigentlich nur die Reichen und Adligen ihren Kindern was geschenkt. Und wisst ihr, was sie denen geschenkt haben? Obst und Nüsse. Dass die Kinder sich mal richtig satt essen können. Ich meine, heute ersticken die meisten Kinder in Deutschland an Geschenken. Es ist mehr geworden, schneller geworden. Vor ein paar Jahrzehnten bist du auch noch mit der Dampflok durch Deutschland gefahren und jetzt gerade im Moment testen sie einen Hochgeschwindigkeitszug in Japan, der mit über 500 km/h durchs Land flitzt. Es ist schneller geworden, unglaublich viel schneller alles. Früher hatte Ehe noch ein ganzes Leben gedauert. Und heute, ja, manchmal dauert es 3 Jahre, manchmal nur 1 Jahr. Und in Tennessee, wo meine Frau herkommt, da gibt es so eine Versuchszeit in der Ehe mittlerweile. Das heißt, du heiratest jemanden und dann, ich weiß nicht, ob es 2 oder 3 Monate sind, versuchst du das mal aus, ob das hinhaut. Und wenn nicht, dann lässt dich wieder scheiden, aber das wird nicht als Ehe eingetragen. Das ist Ehe mittlerweile in unserer Gesellschaft. Früher musstest du ein ganzes Buch lesen, stundenlang, um irgendwelche tiefsinnigen Antworten auf deine Fragen zu bekommen. Heute googelst halt mal kurz, ein paar Sekunden, geht viel schneller. Und die ehrliche Frage, die man sich stellen muss heute, wollen wir Menschen überhaupt noch langsamer werden, um zum Nachdenken zu kommen? Ist unsere Zeit nicht gerade deswegen so cool und so interessant, weil man überhaupt nicht mehr zum Stillstand kommt, wenn man mal drin ist in dem Rad, in der Mühle? Und viele Christen sagen ja immer noch, ja, jeder Mensch stellt sich mal die Sinnfragen. Ja, wer bin ich denn, woher komme ich denn, wo gehe ich hin? Also ich weiß nicht, wie viel du mit Menschen zu tun hast, die nichts mit Jesus zu tun haben. Das glaubt man immer noch in frommen Kreisen, dass die meisten Menschen sich diese Fragen stellen. Aber ich kann dir ganz ehrlich gesagt sagen, viele Menschen stellen sich diese Fragen nicht mehr so. Die einzige Frage, die sich die meisten Menschen noch stellen, ist, wofür lebe ich? Und die Antwort ist relativ einfach. Um das zu tun, was mir Spaß macht. Um das zu tun, was mich gut dastehen lässt. Um das zu tun, was mir gut tut. Um das zu tun, was mich erfolgreich macht. Um das zu tun, was mich erfüllt. Zumindest kurzfristig. Man will ein Mensch heute überhaupt noch langsam werden, um zum Nachdenken zu kommen. In einer Zeit, in der jeder seine eigene Wahrheit hat, in der jede Wahrheit gleich viel wert ist oder gleich wertlos ist, wie auch immer. Der Mark Twain hat mal gesagt, ich habe selten jemanden getroffen im Leben, der wirklich nach Wahrheit gesucht hat. Die meisten Menschen haben nur so lange nach Wahrheit gesucht, bis sie das gefunden haben, was ihnen persönlich Wohlbehagen gebracht hat. Und dann haben sie jegliche weitere Suche nach Wahrheit abgeschlossen. Sein Lebenstempo zu verlangsamen und sich bereit zu erklären, mal nachzudenken, das erfordert ja schon diese Bereitschaft, sich einzugestehen oder sich selber zu sagen, vielleicht dreht sich ja doch nur alles um mich in meinem Leben. Vielleicht gibt es ja noch mehr als mich selber. Vielleicht weiß ich ja trotz Google doch nicht alles. Und vielleicht liege ich auch falsch in dem, was ich von Google gelernt habe. Welcher Mensch, normale Mensch, Durchschnittsbürger in Deutschland, verlangsamt sein Lebenstempo, um mal darüber nachzudenken, ob es Himmel oder Hölle gibt? Ich meine, wir reden jetzt die ganze Zeit nur von Menschen ohne Jesus, aber wie ist es denn bei dir und bei mir? Wer von uns ist bereit, aus dem Leben das Tempo rauszunehmen? Nicht dauernd, das geht nicht, aber immer wieder. Wie waren Weihnachten für dich dieses Jahr? War es eine Zeit, die ruhig war? War es eine Zeit, in der du zur Ruhe gekommen bist? War es eine Zeit für dich, wo du mal nachgedacht hast über den Retter der Welt, über deine Beziehung zu ihm, über dein Leben, über die Ewigkeit? Weißt du was? Falls ja, dann freue ich mich echt mit dir. Ich habe schon gesagt, ich habe 5 kleine Kinder. Und ich bin im Weihnachtsgottesdienst gesessen und immer mindestens ein oder manchmal 2 Kinder waren auf meinem Schoß. Und wie gesagt, die Kinder sind noch sehr, sehr klein. Der Kleinste ist jetzt 3 Monate. Und dann sind wir zu uns gegangen nach diesem Gottesdienst und haben dann Weihnachten gefeiert als Familie. Es war das erste Mal seit vielen Jahren wieder, dass wir als Familie Weihnachten gefeiert haben. Es war echt schön. Und wir haben vorher gesagt als Eltern, wir wollen unseren Kindern nicht viel schenken, weil sie haben sowieso schon so viel. Und deswegen haben wir gesagt, wir werden ihnen nur ein Geschenk schenken, jedem Kind ein Geschenk und nur eine Kleinigkeit. Allerdings muss man dazu sagen, wir haben unglaublich viele Freunde und Verwandte, die sehr, sehr gut meinen mit uns. Und so war doch wieder unglaublich viel, ich würde sagen Zeug, meine Frau würde sagen Geschenke, unterm Weihnachtsbaum. Ja, und dann ging das halt los mit 5 kleinen Kindern. Die sind dann da gesessen, haben das eine aufgerissen. Ey, cool, was hast du gekriegt? Wenn sie überhaupt noch gefragt haben, was hast du gekriegt? Die nächste Frage war, was ist noch meins? Und dann haben sie es wieder aufgerissen, haben sich angeschaut. Ey, voll cool, was ich. Und was gehört noch mir? Und so ist es die ganze Zeit weitergegangen. Ich meine, es war auch relativ schnell wieder vorbei, aber ich saß da so mittendrin in diesem ganzen Strudel, in diesen ganzen Geschenke aufreißen, kurz anschauen, das nächste wieder aufpacken. Zwischen meinen Kindern, zwischen meinen Familienangehörigen. Und weißt du was, da hat es mich irgendwie getroffen wie so ein Blitz. Da hatte ich so einen Moment des Nachdenkens. Obwohl so viel los war. Und da kamen mir auf einmal die Bibelverse in den Sinn, die mich in den letzten Monaten sehr, sehr beschäftigt haben. Ich fahre viel im Auto und da höre ich immer Hörbibel. Also wenn jemand viel Auto fährt, ey, ich kann dich nur ermutigen dazu, hör einfach mal Bibel an. Das ist so gut. Ich habe so davon profitiert, das letzte Jahr, viel Bibel zu hören. Und da haben mich in den letzten Monaten immer wieder ein paar Verse angesprochen. Ich habe da wirklich zum Teil stundenlang Bibel gehört und doch haben mich immer wieder die gleichen Verse angesprochen. Und da will ich euch heute Morgen einmal ein paar vorlesen. Wenn du Bibel dabei hast, kann ich dich nur ermutigen dazu, schlag das doch mal mit auf. Im Lukas-Evangelium Kapitel 3, einmal ein paar Verse. Und ich sage nicht viel zu diesen Versen, ich lese sie einfach mal nur vor und lese dann die nächsten Verse wieder vor. Lukas Kapitel 3 und die Verse 8 bis 11, das war bei Johannes dem Täufer. Und in Vers 8 können wir lesen, dass der Johannes zu der Volksmenge sagt, bringt nun der Buße würdige Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, ja, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Also, das habe ich gar nicht so gehört, was da genau drin stand. Aber dann haben die Volksmengen ihn gefragt und sprachen, ja, was sollen wir denn tun? Und dann antwortete er ihnen, und das hat mich sehr, sehr berührt. Er sagt in Vers 11, Johannes aber antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Unterkleider hat, teile mit dem, der keins hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Und dieser Vers ist mir da so durch den Kopf gegangen, als wir da so gemütlich beisammen saßen an Weihnachten. Ein weiterer Vers, der mir durch den Kopf gegangen ist, ist im Lukas-Evangelium Kapitel 21. Lese ich euch auch mal vor. Lukas 21, die Verse 1 bis 4. Und da können wir lesen, er blickte aber auf, sah die Reichen ihre Gaben in den Schatzkasten legen. Er sah aber auch eine arme Witwe zwei Schärflein oder zwei Münzen dort hineinlegen. Und er sprach, in Wahrheit, ich sage euch, dass diese arme Witwe mehr eingelegt hat als alle. Denn alle diese haben aus ihrem Überfluss eingelegt zu den Gaben. Diese aber hat aus ihrem Mangel heraus den ganzen Lebensunterhalt, den sie hatte, eingelegt. Und weißt du was, da saß ich jetzt mittendrin in dem Trubel und hatte auf einmal diese Bibelverse so im Kopf. Und da war für mich schon die Frage, will ich das überhaupt zulassen, jetzt in so einer Situation mir über solche Dinge Gedanken zu machen? Denn das könnte ja bedeuten, dass ich mein Leben oder das Leben meiner Familie einfach mal komplett überdenken muss. Das würde ja beinhalten, dass ich mir vielleicht sogar eingestehen muss, vielleicht leben wir einfach falsch. So als Familie. Und da ging es mir eigentlich kurz ähnlich wie den Skifahrern, die ich so oft unterrichtet habe. Ja, warum denn langsamer werden, um nachzudenken? Das macht ja überhaupt keinen Spaß. Das ist unangenehm. Aber weißt du was, beim Skifahren ist einfach die Tatsache, wenn du dich nicht auf diesen Prozess des langsamer Werdens, drüber nachdenkens über deine Skitechnik und umzudenken in vielen Hinsichten, wenn du dich darauf nicht einlässt, wirst du nie ein besserer Skifahrer werden. Und das ist mir ganz neu bewusst geworden, wenn ich mich als Christ nicht immer wieder auf diesen Prozess einlasse, langsamer zu werden, um zum Nachdenken zu kommen, dann flitze ich halt dahin, auf dieser schwarzen Piste meines Lebens mit all den christlichen Dingen, die ich so tue. Und weißt du was, da ich Vollzeitler bin, tue ich eigentlich nur christliche Dinge. Eigentlich lauter gute Dinge. Aber ich bin nicht bereit, mich wirklich von Christus so formen, verändern, prägen, korrigieren zu lassen, wie es ihm allein wohlgefällt. Und das Thema, das für mich wahrscheinlich am wichtigsten geworden ist im vergangenen Jahr, im Jahr 2014, war ganz einfach das Thema: Erweckung fängt nicht draußen in der Welt an. Das fängt bei mir persönlich an. Damit, dass ich bereit bin, Tempo rauszunehmen, nachzudenken und mich ganz allein auf Jesus zu konzentrieren, auf ihn auszurichten, damit er das in meinem Leben tun und lassen kann, was er will. Erst Erweckung in mir als Individuum, dann hoffentlich Erweckung in uns als Gemeinde. Und weißt du was? Wenn du erweckt wirst, wenn ich erweckt werde, wenn wir als Gemeinde Gottes erweckt werden, dann geht die Post ab in Deutschland. Hundertprozentig. Dann passiert Erweckung um uns herum. Ich will euch noch mal ein paar Verse vorlesen, die jetzt nicht vom Hörbibel hören mir so bewusst geworden sind, die mich aber auch in den letzten Tagen so angesprochen haben, wo es einfach so um die Lebensroutine geht. Lukas Kapitel 17, Verse 26 bis 33. Lukas 17, Vers 26 bis 33. Die Überschrift hier in meiner Übersetzung ist das Reich Gottes und der Tag des Menschensohns. Und dann sagt Jesus in Vers 26: Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. An jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht herab, um es zu holen. Und wer auf dem Feld ist, wende sich ebenso wenig zurück. Gedenkt an Lots Frau. Und dann dieser ganz bekannte, öfters vorkommende Vers in der Bibel: Wer sein Leben zu retten sucht, wird's verlieren. Und wer es verliert, wird's erhalten. Die Tage Noahs. Die Leute haben halt gegessen. Jetzt mal die Frage an dich: Wer heute hat heute Morgen noch nichts gegessen? Ich kann immer Handzeichen sehen. 3, 4, 5. Ja, Wahnsinn. Das sind mindestens knapp 10 Leute. Okay, alle anderen haben was gegessen. Ich auch. Wer hat heute noch nichts getrunken? Ist keiner dabei? Ja, Gott sei Dank, weil sonst würde es bestimmt dehydrieren, gell? Die Menschen damals haben geheiratet. Wer von euch ist verheiratet? Ja, da sind einige dabei. Wer von euch will noch heiraten? Okay, halte mal, lasst mal die Hand oben. Jetzt schaut euch einmal um. Vielleicht entdeckt er da ja jemand. Jetzt mal eine andere Frage. Also heiraten ist auch nicht nur schlecht. Wer von euch wurde denn verheiratet? Keiner? Okay. Also da haben wir jetzt mal was anderes wie beim Noah damals. Gehen wir mal zum Lot. Die Menschen damals kauften. Wer von euch hat in den letzten 2 Wochen nichts gekauft? Ja, Wahnsinn. Keiner dabei. Okay, also haben wir auch viel gemeinsam mit der Zeit. Wer von euch hat denn im letzten Monat nichts verkauft? Also bei eBay oder so? Ja, das sind jetzt schon mehr. Okay, ihr lasst es halt andere für euch machen, gell? Oder hebt alles auf, die Schwaben. Dann die Menschen damals, die haben gepflanzt, Dinge gepflanzt. Wer von euch hat im vergangenen Jahr was gepflanzt? Ja, das sind noch relativ viele. Da merkt man, was in Süddeutschland. Und die anderen, die lassen halt pflanzen, gell, die Jungen. Wer von euch hat im vergangenen Jahr nichts gebaut? Nichts gebaut. Also das sind jetzt sehr, sehr wenige, okay? Also essen, trinken, heiraten, verheiratet werden, lassen wir jetzt mal weg, kaufen, verkaufen, pflanzen, bauen, das sind ja eigentlich lauter gute Dinge. Und an diesen Dingen selber ist nichts Schlechtes dran. Wir tun genau das Gleiche heutzutage. Die Frage ist, was war damals das Problem für Gott mit den ganzen Sachen? Nun, eigentlich ist es ganz einfach. Die Menschen damals, die hatten es geschafft, ihr Leben so zu gestalten und so zu organisieren, dass sie Gott darin gar nicht mehr gebraucht haben. Sie haben weiterhin viele gute Dinge getan. Aber weil sie eben gottlos gelebt haben, also Gott ausgeklammert haben, Gott ausgeschlossen haben aus ihrem Leben, aus ihrem Denken, sind früher oder später auch sehr viele schlechte Dinge dazugekommen. Und das Problem, das Gott damit hatte, das Problem, warum Gott gesagt hat, über diese Menschen wird Gericht kommen, war eine einzige Sache: ein autonomes Leben. Autonom, das kommt ja von diesen zwei Worten Autos und Nomos, Selbstgesetz heißt es, Selbstbestimmtheit, Selbstständigkeit, Selbstleben, Selbstbestimmen, Selbstverwirklichung, Selbstverwaltung. Und so lebten die Menschen damals. Und so leben wir heute. Nur noch mehr als damals. Nur noch besser als damals. Nur noch schneller als damals. Auch wir Christen. Und so werden aus Menschen, die Gottes Kraft erleben, die sich nach Gottes Wirken im eigenen Leben sehnen, die sich ganz und gar abhängig machen müssen von Gott aus vielerlei Gründen, werden autonome Christen. Das sind nette Menschen, liebe Menschen, oft sehr sympathische Menschen, meistens sehr gut organisierte, talentierte Menschen, moralisch gute Menschen, aber auch zahnlose Christen. Total übersättigt und doch geistlich oft so arm. Menschen, in denen das Feuer Gottes im besten Fall noch ein bisschen glimmt. Auf der schwarzen Piste deines Lebens. Du musst langsamer werden, um zum Nachdenken zu kommen. Wir haben jetzt über Jahrhunderte das Lebenstempo beschleunigt. Und wir Deutschen sind Weltmeister darin. Wir haben zum Beispiel das Auto erfunden. Stell dir mal vor, du hättest heute Morgen zur irgendwann diese Woche zur Jumico laufen müssen. Das ist eine super Erfindung, das spart dir viel, viel Zeit. Aber weißt du was? Jesus hat auf seinen Spaziergängen oder Wanderungen mit seinen Jüngern oft das Lebenstempo rausgenommen. Während sie von einer Stadt in die andere gegangen sind, haben sie über Dinge nachgedacht, geredet, reflektiert. Musste mal die Bibel durchlesen. Es ist Hammer, was auf den Wanderungen passiert ist. Wir haben ein Rasenmäher statt einer Sense. Ich bin unglaublich froh, weil wir haben ein Haus gemietet mit einem riesen Obstgarten dabei. Das sind 4.500 Quadratmeter. Wenn ich das mit der Sense mähen müsste, dann könnte ich überhaupt nicht mehr predigen. Also es ist eine gute Sache. Es spart unglaublich viel Zeit. Wir haben Gott sei Dank Kettensägen statt Handsägen. Ich bin gelernter Zimmerer. Wir haben Waschmaschinen statt mit der Hand zu waschen. Wäschetrockner anhand, statt alles von der Hand aufzuhängen. Meine Frau kannte zum Beispiel gar keine Wäscheleine, müsst ihr euch mal vorstellen. Die kommt aus Amerika. Wir haben Mikrowellen, anstatt immer alles in irgendeinen Topf reinzuleeren, den anbrennen zu lassen und wieder auszuputzen. Und was man ja nicht vergessen darf, wir haben Thermomixe. Das Küchenwunder, das uns unglaublich viel Zeit spart. Wir haben noch keinen. Falls du uns einen sponsern willst, sind wir sehr offen dafür. Aber weißt du was, wir sind so beschäftigt damit, schneller zu werden, effizienter das Leben zu gestalten, sicherer und autonomer zu werden. Wir haben einfach keine Zeit mehr zum Nachdenken. Obwohl wir durch die ganzen Erfindungen ja eigentlich massenhaft Zeit haben müssten. Ich will dich mal herausfordern mit den Fragen, die mich selber beschäftigt haben im letzten Jahr. Wozu brauchst du Gott in deinem Alltag? Wozu brauchst du Gott in deinem Alltag? Brauchst du ihn überhaupt? Wer ist denn Gott für dich persönlich? Außer die ganzen frommen Floskeln, die wir alle kennen. Erretter, Erlöser, bester Freund, Herr. Aber für dich persönlich. Wer ist Jesus für dich? Denn wir als Christen, wir sollen ja auch nicht einfach nur Lebensaussteiger werden oder sein, die immer alles andere nur schlecht reden und immer gegen alles sind. Nein, wir sollen lediglich aufhören, autonom zu leben. Wir müssen nach wie vor all die Dinge machen, die wir halt machen müssen, genauso du, genauso wie ich. Aber genauso wie der Noah, der auch gegessen, getrunken hat, gebaut hat. Allerdings muss man sagen, Der hat ja sein ganzes Haus und Gut eingetauscht, um Material zu bekommen, um Gottes Schiff zu bauen. Aber wir können eben über diesen Noah lesen in diesen Versen, da im Mose, im ersten Mose. Noah lebte, oder man könnte es auch auslegen mit ging beständig oder wandelte mit Gott. Nicht selbstbestimmt, sondern Gott bestimmt. Nicht selbstzentriert, sondern Christus zentriert. Nicht selbstständig, sondern beständig mit Gott. Und nicht unabhängig, sondern abhängig von Jesus, von Gott, von seiner Kraft und von seinen Wundern im Alltag. Und dieses Wort nachdenken, oder man könnte auch sagen umdenken, denn Nachdenken führt oft zu Umdenken. Das hat auch ganz viel zu tun mit diesem biblischen Wort Metanoia. Das kennt ihr wahrscheinlich. Das ist ja dieses Wort, das übersetzt wird mit Buße. Und Metanoia, das sind auch wieder zwei Worte, zwei griechische Worte. Und das Wort Meta heißt so viel wie um oder nach. Und das Wort Neua heißt so viel wie denken. Also nachdenken oder umdenken. Und im Hebräischen heißt dieser Begriff, es umfasst eine Umkehr zu Gott, nicht nur im Denken, sondern in der ganzen Existenz, was die Veränderung des Verhaltens, vor allem aber auch den Gehorsam gegenüber Gott, neues Vertrauen zu ihm ebenso einschließt, wie die Abkehr von allem Bösen und widergöttlichen menschlichen Neigungen und Schwächen. Weißt du was, ohne bewusst abzubremsen, kann ich dir versprechen, du wirst nicht viel zum Nachdenken kommen. Ich weiß nicht, wie du gestrickt bist, aber ich bin so gestrickt, ich hasse es, langsamer zu machen. Abzubremsen. Aber wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann muss ich ehrlich gesagt gestehen, Gott hat mich Gott sei Dank sehr oft gebremst, ausgebremst. Und es waren immer sehr harte und sehr unangenehme Zeiten. Momente, in denen ich jetzt im Nachhinein gemerkt habe, wie Gott sie gebraucht hat, um mich wirklich mal zum Nachdenken zu bringen, zum Umdenken zu bringen, mein Leben zu überdenken. Und wo ich gemerkt habe, wo ich oft auch umgekehrt bin von meinen eigenen Wegen wieder zurück in die Selbstständigkeit zu Gott, in die Abhängigkeit zu Gott, weg von der Selbstständigkeit. Und wo ich auch gemerkt habe, diese Erlebnisse, wo Gott mein Leben runtergebremst hat, ganz radikal und brutal, die haben in meinem Leben Erweckung bewirkt. Ich gebe euch da mal ein paar Beispiele noch zum Abschluss. Ich werde es nie vergessen, in der Zeit, wo ich am fittesten war in meinem ganzen Leben und ich wollte Profisportler werden, deswegen war das für mich sehr, sehr wichtig, fit zu sein, da habe ich mir das Bein gebrochen. Und weißt du was, in dieser Zeit habe ich angefangen zu verstehen, was es bedeutet, Jesus zu lieben. Nicht nur eine Pflichtbeziehung mit Jesus zu haben, sondern wirklich Jesus zu lieben, Sehnsucht nach Jesus zu haben. Es war eine knallharte Zeit, aber es war das erste Mal, dass ich keinen Sport mehr machen konnte. Oder der tragische Tod von meinem allerbesten Freund, der in einer Lawine ums Leben gekommen ist. Weißt du was, da habe ich angefangen nachzudenken. Was zählt denn überhaupt im Leben? Und ich habe gemerkt, es ist so leicht, sich nur um irgendwelche christlichen Aufgaben zu drehen, anstatt sich um Menschen zu drehen. Um die Menschen, die Gott liebt. Es hat mich brutal runtergebremst. Aber es hat alles in meinem Leben verändert. Gott sei Dank. Und dann viele von euch kennen natürlich den Chef, den früheren vom Tauernhof, den Hans-Peter Reuer, als der so überraschend gestorben ist. Wir haben am Tag vorher noch miteinander geredet. Oder an dem Morgen noch miteinander geredet. Und dann ist er verunglückt. Und das hat alles verändert in meinem Leben, in unserem Leben als Familie. Deswegen sind wir jetzt nicht mehr am Tauernhof. Und ich muss euch ehrlich gesagt gestehen, ich bin noch nicht fertig mit diesem Nachdenkprozess darüber. Aber ich kann euch auch sagen, ich bin unglaublich gespannt darauf, was Gott daraus macht oder vorhat. Und die Frage ist ja, wie bringt man Menschen überhaupt noch zum Nachdenken? Und wenn du Menschen, die nichts mit Jesus zu tun haben, zum Nachdenken bringen willst, dann musst du sie rausnehmen aus ihrem Umfeld. Ich glaube, viele andere Möglichkeiten gibt es nicht mehr. Wir haben da so ein Projekt angefangen vor ein paar Jahren noch am Townhof, das mittlerweile echt groß geworden ist. Die Getaway Days nennt sich das. Ist so ein Projekt für sozial benachteiligte, straffällige und minderjährige Flüchtlinge. Und weißt du, was wir mit denen machen? Wir nehmen die einfach eine Woche raus mit ihnen in die Berge, in so eine Selbstversorgerhütte, wo es nur fließend kaltes Wasser gibt und sonst nichts. Keinen Strom, nichts mehr. Und da werden die alle komplett ausgebremst von dem Leben, das sie normalerweise haben. Aber diese enge Gemeinschaft mit den Leuten in dieser Woche, die für sie extremen Erlebnisse, die wir mit ihnen da machen, lauter so erlebnispädagogische Sachen halt, und das Wort Gottes. Wir reden die ganze Zeit über Jesus. Egal, ob die Taliban-Muslime sind oder sonst welche. Und weißt was, die sind alle offen dafür, zumindest die Jugendlichen, die Sozialarbeiter sind ein bisschen schwieriger. Aber weißt du was, die kommen alle zum Nachdenken in dieser Zeit. Und da passiert unglaublich viel. Wen das interessiert, ich habe da vorne ein paar Sachen hingelegt, ihr könnt es euch gerne auch mitnehmen, euch mal informieren. Aber man muss Leute rausnehmen aus ihrem Strudel, um sie ins Nachdenken zu bringen. Und ich persönlich habe einfach angefangen, in den letzten Jahren ganz bewusst jedes Jahr mir ein paar Tage Auszeit zu nehmen. Weg von jedem und von allem, wo ich nur bete, faste, Bibel lese, nachdenke. Aber ich habe auch eins gemerkt, wenn ich mir diese Tage nicht schon lang vorher eintrage in den Kalender, werden sie nichts, zumindest bei mir. Immer wieder abbremsen, nachdenken, umdenken, Buße tun und dabei frisch von ihm gefüllt werden. Das ist eine absolute Notwendigkeit, um aus netten, aber oftmals total langweiligen und trägen Christen erweckte, fruchtbringende, feurige Krieger Gottes zu machen. Und es ist genau wie beim Skifahren. Wer nicht bereit ist, langsamer zu machen, seine Skitechnik zu überdenken, da wird sich nichts ändern. Und deswegen sagt Jesus, derjenige, der sein Leben retten will, der wird es verlieren. Und wer es verliert, der wird es erhalten. Man könnte auch sagen, wer bereit ist, sich immer wieder rauszunehmen von diesem Lebenstempo, in dem wir drin sind, von dieser Welt, die so autonom lebt, zurück in die Abhängigkeit zu Gott, der wird sein Leben erhalten. Und der, der nicht bereit ist dazu, der wird sein Leben immer mehr verlieren. Der ist nur noch getriebener, selbst als Kind Gottes. Und das ist total schade. Denn Jesus hat dich zu der Freiheit berufen, in ihm und mit ihm und abhängig von ihm zu leben. Du musst langsamer werden, um zum Nachdenken zu kommen. Das ist mein Wunsch für uns alle, fürs Jahr 2015, das mindestens genauso voll sein wird wie das vergangene Jahr. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus Christus, ich danke dir so sehr, dass du so unendlich gütig und gnädig bist. Dass du geduldig bist mit uns. Und Herr Jesus Christus, ich will beten dafür, dass wir als Christen uns bewusst herausnehmen, immer wieder aus dem Geschehen und aus dem Treiben der auch vielen guten Dinge, die wir tun im Alltag, um uns ganz von dir ausrichten zu lassen wieder, um uns füllen zu lassen von dir, um nachzudenken und umzudenken, Buße zu tun und erweckt zu werden. Und Herr Jesus, ich will auch darum bitten, dass du uns jedem persönlich hier ganz deutlich zeigst, auf eine kreative Art und Weise, wie wir Menschen rausnehmen können aus dieser Spirale, die immer nur schneller sich dreht und immer mehr abwärts geht. Damit wir sie ins Nachdenken bringen können über dich, über den Himmel und über die ewige Verlorenheit ohne dich. Herr Jesus, wir brauchen dich so sehr. Wir brauchen dein Leben in uns, deine Erweckung, deine Gnade. Und wir beten dich an und danken dir für deine Treue zu uns. In Jesu Namen. Amen.